Weihnachten, ein Fest, das von Licht erzählt und von der fragilen Kraft, die in einem Neuanfang steckt. In einer Welt, die häufig schneller dreht, als wir mithalten können, suchen viele nach Orientierung, nach einem Moment der Stille, nach einem Gedanken, der dreht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Sendung. Mein heutiger Gast hat einen Lebensweg, der selber auch Fragen nach Sinn, Verantwortung und Neuanfang aufwirft. Politiker, Stadtpräsident und jetzt wieder Pfarrer. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Anders Stockholm. Er hat nach dem Theologiestudium als Pfarrer in Stein am Rhein angefangen, bevor er ab 1999 auf die politische Bühne gewechselt hat. Zuerst als Gemeindeamann von Eschens, zuletzt 10 Jahre als Berufspolitiker und Stadtpräsident von Frauenfeld, FDP-Kantonsparlamentarier und Präsident des Schweizer Städteverband. Und seit dem Sommer wieder Pfarrer im Erlenbach. Anders Stockholm, schön sind Sie da.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Sie wechseln und haben gewechselt zwischen zwei Sphären, Politik und Kirche. Wenn Sie jetzt heute den Weg anschauen, was für eine Bewegung haltet das ganze Gefüge zusammen?
Es geht immer um Menschen. Es geht um Wesentliches bei den Menschen. Ich würde jetzt behaupten, wie in der Kirche noch etwas wesentlicher als wie manchmal in der Politik. Da werden auch aus Nichtigkeiten ein grosses Brimborium gemacht, aber in der Kirche ist es, geht es wirklich um Sinnfragen, um den Kern von unserem Leben. Und, aber eben auch in der Politik geht es durchaus auch um den Menschen. Es sollte um den Menschen gehen, mindestens nach meiner Meinung. Und darum ist das verbindende Element.
Ist es, wenn wir bei der Bewegung bleiben, würden Sie sagen, eine Vorwärtsbewegung, eine Rückwärtsbewegung oder ein Kreis, der sich schließt?
Das ist eine gute Frage. Weil, es gibt so in der Bibel gibt's das Kreismodell beim Prediger. Ich selber bin eher einer, der vorwärts geht. Also, es ist für mich ein Anfang wieder in etwas, das ich zwar vom Grund her kenne, aber wo sich natürlich in den letzten 27 Jahren schon ziemlich verändert hat.
Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber muss es vorwärts leben. Das ist ein Zitat von Søren Kierkegaard aus Ihrem Heimatland Dänemark. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in Ihrem Rückblick auch Konturen haben oder dass sich Konturen zeigen, die beim Vorwärtsgehen noch etwas unscharf sind?
Nein, also im Rückblick muss ich sagen, ja, eben der Mensch hat sich als das Kreisen um Sinnfragen, um menschliche, sehr menschliche Fragen, das hat sich immer abzeichnet. Die Verantwortung übernehmen ist auch etwas, was ich gerne mache, wo ich immer wieder auch in verantwortungsvolle Positionen reinkommen durfte. Und auch als Pfarrperson, als Pfarrer ist man sehr in einer verantwortungsvollen Position auf eine andere Art. Ich denke, unsicher in Bezug auf die Zukunft oder so ein bisschen nebelig. Ich weiß noch nicht, ob es die letzte Station war, Pfarramt in Erlenbach. Da werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Darum, ich bin da immer recht offen unterwegs, aber sicher mal mittelfristig bin ich sehr gerne in Erlenbach.
Sie haben das schon angetönt, Sie haben das schon mehrfach immer auch wieder gesagt, politische Debatten kommen Ihnen im Vergleich zu Geburt, Taufe, Tod auf, vor wie ein Nebenschauplatz. Was sagt das über das, was wirklich wichtig ist?
Also nicht ganz immer, aber oft ist es in der Politik wirklich so ein bisschen das Kreisen um, wie soll ich sagen, Sachen, die zwar im Moment vielleicht wichtig sind, aber wenn man es dann wirklich aus der Perspektive von was ist wesentlich im Leben anschaut, dann muss man sagen, ja, also so wichtig jetzt auch wieder nicht. Ich finde den Teil von was ist eigentlich wichtig für uns, auf was wollen wir unser Leben gründen, dieser Frage sollte man mehr Raum geben, im eigenen Leben, aber auch in der Gesellschaft und auch bei Entscheidungen, weil ich glaube, dann tut man nachhaltige und längerfristige Entscheidungen treffen.
Würden Sie rückblickend sagen, gerade im politischen Kontext, dass der Blick aus der Vogelperspektive, dass der fehlt? häufig fehlt?
Ich würde sagen, der fehlt immer wieder. Es ist ein bisschen unterschiedlich, ob man in der Parlamentarier- oder in der Exekutivpolitiker ist. Exekutivpolitiker haben in meiner Wahrnehmung eher die längerfristige Perspektive wie Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Parlamentarier und Parlamentarierinnen müssen mehr auffallen, damit sie wieder gewählt werden nach 4 Jahren. Und das Auffallen, das macht man meistens mit Aktualitäten.
Jawohl, Stadtpräsident wird man auch wieder gewählt werden.
Wird man, aber dort ist man viel mehr im Fokus. Man hat sowieso Airplay, wie man so schön sagt. Und darum muss man sich um das nicht wahnsinnig kümmern. Und darum kann man sich stärker dem widmen, was auch über die eigene Amtszeit heraus könnte Bestand haben.
Jetzt könnte man auch sagen, im politischen Alltag geht es darum, nebst dem, dass man Vorlagen ausschafft, dass die am Schluss eine Mehrheit findet oder zumindest einen Kompromiss möglich macht, was ja eigentlich ein guter Weg ist.
Also mir ist es in der Arbeit an sich sogar noch wichtiger gewesen, dass man schaut, dass man einen Konsens anbringt. Das ist noch mehr, das ist eins oben drauf.
Ist das am schwierigsten?
Nein, es ist extrem abhängig davon, wie das Team zusammenspielt. Und da kann ich sagen, sowohl der Gemeinderat in Eschens wie auch der Stadtrat in Frauenfeld, wir haben uns immer wieder müssen finden. Aber das ist mir sehr wichtig gewesen. Nicht nur mir zum Glück, sondern auch meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir diese Basis jeweils geschaffen haben, dann haben wir Fürsche gehen und wirklich im Konsens die allermeisten Entscheidungen, ich würde sagen 98% der Entscheidungen, haben wir im Konsens drauf.
Und wenn man es jetzt ausweitet, im Konsens quasi der Exekutive, dann kommt die Zusammenarbeit jetzt in Frauenfeld mit dem Parlament. Ja. Rückblickend, da haben wir den Konsens auch gefunden.
Nein, und zwar ist das auch gar nicht möglich, weil ein Parlamentarierin, ein Parlamentarier muss quasi aus seiner Partei, aus seinen Prinzipien, von seinen Prinzipien her agieren. Und da ist ja etwas anderes wie Stadtrat, Exekutivpolitiker, wo in erster Linie verantwortlich ist gegenüber dem Ganzen und nicht seiner Partei. Das habe ich meiner Partei, der FDP, immer wieder müssen sagen, hey, sorry, ich, Exekutivpolitiker, meine erste Verantwortung gilt der Stadt und nicht euch als Partei. Ein Parlamentarier ist das anders. Ihm seine erste Verantwortung gilt denen, die ihn gewählt haben, sprich denen, die meistens der Partei näher Leute, weil die meisten sind ja Schweizerinnen und Schweizer, sind gar nicht in einer Partei.
Egal ob Politik oder Pfarramt, reden muss man können und reden muss man gern, obwohl man das Predigen in der Politik ja wieder nicht so gern hat.
Darum bin ich auch, wenn irgend möglich, nicht an das Rednerpult gestanden.
Wie?
Ja, weil man dann können sagen, ja, jetzt geht er an Kanzeln oder auf Kanzeln, oder? Sondern ich bin dann angestanden, so einfach frei drin, wenn irgend möglich, und habe meistens auch frei geredet. Also nicht habe ich ein Manuskript. Bei einem Gottesdienst, Predigt, den würde ich jetzt ausformulieren, weil da sollte jedes Wort dann doch, wenn möglich, überlegt sein und gut sitzen. Das sollte jetzt natürlich auch in Reden, aber es ist auch länger. Also Reden im politischen Alltag sollte nicht länger sein wie 7 Minuten. In der Kirche dürfen wir gerne eine Viertelstunde predigen.
Nehmen Sie uns noch mit, Sie haben das angetönt, die Kanzel. Jetzt kann man ja sagen, also gut, der Pfarrer steht auf der Kanzel, dann hören den und sehen den alle. Mhm. Man kann aber auch sagen, der Pfarrer steht auf der Kanzel und redet von oben herab, ja, aufs Fussvolk. Was ist Kanzel für Sie?
Ich gehe nicht auf Kanzel. Ich stehe am Taufstein. Ich gehe nicht auf Kanzel aus verschiedenen Gründen. Es gibt einen komischen Hall, weil man hat oben den Deckel drauf und man hat gleichzeitig ein Mikrofon. Das stört mich. Ich höre mich dann doppelt. Das lenkt mich dann ab und dann bin ich nicht bei den Leuten. Und das andere haben sie angesprochen, man ist dann so ein bisschen abgehoben. Letztens musste ich die Abdankung vom Regierungsrat Kaspar Schlepfer halten. Und dort bin ich auf Kanzel, weil sehr viele Leute in der Kirche waren und auf den Emporen oben eben auch viele Leute gesessen sind. Und so, dass man quasi alle gesehen hat, bin ich dann auf Kanzel. Aber das mache ich nicht gern.
Und der andere Stockholm als Kirchgänger, wie erleben Sie den Pfarrer auf der Kanzel?
Da schaue ich weniger drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt Pfarrpersonen, Frauen und Männer, die vielleicht ein bisschen sehr wenn ich es deutsch und deutlich sage, pfarrerliches Gehabe haben, da habe ich sowieso Mühe damit, aber wahrscheinlich würde ich ja nie in einem Gottesdienst sein von diesen Personen. Und die Personen, die ich in den Gottesdienst gehe, das sind Leute, die ein bisschen näher sind, die bodenständig sind und entsprechend ist man es eigentlich gleich, von wo sie reden, weil sie sind einem eh näher.
Wir haben es vom Reden von einer Parallele, die wichtig ist, Politik und Kirche. Wenn so spontan, gibt es andere Parallelen, die Sie sehen zwischen Politik und der Kirche, außer dass man gut reden muss?
Ich finde, man sollte fürs Ganze schauen. Jetzt auch wieder als Exekutivpolitik, eigentlich auch als Parlamentarier, aber dort macht man es wenig. Aber man sollte immer fürs Ganze schauen. So eben auch man schaut für die Gemeinschaft, man schaut, dass die kann funktionieren miteinander. Die Ebenen sind vielleicht verschieden, aber der Kern, der ist auch wieder etwas, wo ich gemeinsam anschaue. Man muss Menschen mögen, das kommt dann noch dazu. Ein Politiker, der Menschen nicht gern hat, das ist meistens eine ganz schwierige Kombination. Das Gleiche beim Pfarrer im Übrigen. Aber beim Politiker kann es dann verheerendere Wirkungen haben.
Sie haben auch gesagt, ich werde ein politischer Mensch bleiben, auch wenn ich jetzt das Pfarramt übernehme. Das führt natürlich zu einer grundsätzlichen Frage, nämlich wie politisch darf denn ein Pfarrer überhaupt sein?
Ich denke, es gibt keinen Menschen, der nicht politisch ist. Auch wenn er nicht politisch ist, apolitisch sich nennt, ist er politisch, weil er sagt nichts zu dem, was in der Gesellschaft los ist. Und ob das dann eben nicht auch eine Wirkung hat, aber nicht unbedingt die, die ich jetzt als sinnvoll anschaue, lassen wir mal dahingestellt. Parteipolitisch versuche ich nicht zu sein. Im Sinne von, dass ich irgendwelche Abstimmungsparolen würde machen in der Kirche. Nein, das wäre, denke ich, auch nicht der Ort, wo man das machen kann.
Stichwort Konzernverantwortung, wo Kirche, Teil von der Kirche, ja unter Protest auch von dem anderen Teil von der Kirche, ganz klare Haltung übernommen hat.
Anno dazumal.
Das sagen Sie, ja, es kann Themen geben, wo die Kirche durchaus so weit gehen kann gehen. Oder sagen Sie, nein, auch bei so gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen hat sie sich daraus zu halten?
Ich denke, sie darf sich politisch äußern. Es ist die Tonalität, die mich damals bei der Konzernverantwortungsinitiative gestört hat. Ich war im Nein-Komitee im Thurgau im Übrigen, weil ich die Tonalität die falsche gefunden habe. Und auch es war mir zu weitgehend. So. Die jetzige Konzernverantwortungsinitiative habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht gross damit auseinandergesetzt. Aber ich finde, es gibt Momente, wo Kirche sich muss positionieren muss. Als Kirche und explizit. Aber das sind ganz wenige Momente, wo das wirklich in deren Explizitheit möglich ist. Ich sage, und das ist wirklich, und das ist die Hürde, oder das ist die Lattenhöhe. Das wäre für mich das Dritte Reich gewesen. Dort hat sich die Kirche müssen positionieren. Sie hat sich zum Teil gemacht, zum Teil nicht. In diesen Situationen schweigen, finde ich unchristlich. Punkt. Da finde ich, da muss man, aber das sind ganz wenige Situationen. Und sonst sich eingeben als politischer Mensch, weil wir alle zusammen in irgendeiner Form politisch sind, durchaus. Mitmachen in den Diskussionen durchaus, aber immer mit dem Respekt dem anderen gegenüber und immer wissend darum, das ist meine subjektive Sicht und der andere kann ganz gut und mit gleichem Recht eine andere Meinung vertreten und das müssen wir stehen lassen.
Und jetzt also Pfarrer in Erlenbach, ein Thurgauer, der quasi an Zürichsee heimkommt, in ein Pfarrhaus, wo Sie schon als Kind drin gewohnt haben, weil Ihr Vater bereits Pfarrer in Erlenbach war. Ist es ein Heimkommen?
Ja und nein. Also, es ist wirklich ein Ort, wo ich in guter Erinnerung habe. Aber wir waren nicht so lange dort. Ich habe aber zweifache Erinnerung. Wir haben auch dort geheiratet, meine Frau und ich, in der Kirche in Erlenbach. Also in dem Sinn nochmal später auch nochmal eine positive Erinnerung. Meine Frau ist am Zürichsee aufgewachsen in Kilchberg. Darum haben wir den Bezug natürlich immer ein Stück weit auch zur Region gehabt. Erlenbach selber, ich bin an dem Ort, wo früher das Pfarrhaus gestanden ist. Aber dort stehen jetzt zwei Mehrfamilienhäuser. Und in einem von denen bin ich. Und unten am See, das Pfarrhaus ist noch im Umbau. Und weil es ein bisschen älter ist, 350-jährig, geht der Umbau ein bisschen länger.
Aber da freuen wir uns alle drauf, wenn es dann sehr wahrscheinlich in alter Pracht erstrahlt.
Es werden 3 Wohnungen drin gemacht. Was ich, da finde ich jetzt, da wären wir jetzt mit politischem Handeln. Eine Kirchengemeinde, die sagt, okay, wir haben Grundstück, wir haben Liegenschaften. Wir schauen, dass wir einerseits auf der finanziellen Seite etwas machen für die Zukunft, aber wir schauen auch, dass wir mehr Wohnraum schaffen. Es gibt 3 Wohnungen statt nur eine Wohnung für den Pfarrer. Und es gibt sogar noch ein Haus vorne dran. Also es gibt 4 Wohneinheiten auf einem Grundstück, wo vorne eine Wohneinheit war. Und das Gleiche haben sie vor 30 Jahren gemacht mit dem anderen Pfarrhaus. Dort sind es jetzt 7 Wohneinheiten, wo vorne nur eine war. Das ist eine Art von politischem Handeln. Ich schaue das auch als politisches Handeln an, was ich gut finde.
Sie haben das vorher schon angetönt. Politische Verantwortung, die haben Sie über lange Zeit. Und jetzt begleiten Sie Menschen auch im Moment von ihrer grössten Verletzlichkeit. Hat sich Ihr Blick auf Verantwortung, ist eine andere Art von Verantwortung, verändert?
Nein, hat es nicht. Ich habe vorhin schon bin ich mit dem Blick auf Menschen zugegangen. Eben im Sinn von, dass das Wesentliche immer mir bewusst war und dass ich ich sage jetzt mal, die Verantwortung dem Herrgott gegenüber immer als etwas angeschaut haben, was mir wichtig ist und was ich auch geradestehen zu in Entscheidungen. Nicht immer gleich einfach, abgesehen davon, weil auch das ist, da gibt es verschiedene Entscheidungen, die man fehlen muss, die man anderen auch auf eine Art wehtut. Sachen abschafft, die für andere wichtig waren, zum Beispiel, dann tut man anderen Leuten weh. Aber das auf eine Art und Weise eben dann kommunizieren und ja, mit einer Wertschätzung und mit einem Verständnis und Respekt dem anderen gegenüber, nicht einfach nur so, ja, da habe ich jetzt entschieden und tschüss zusammen. Das können andere andernorts auf dieser Welt problemlos so machen. Mir ist das nie darum gewesen, so zu agieren, die Leute auf Distanz zu halten, sondern nahe zu bleiben.
Nehmen Sie uns noch mit, was macht das jetzt im Vergleich zum Anfang als Pfarrer und jetzt mit mehr Lebenserfahrung, mit einem grösseren Rucksack? Ich habe gesagt, Moment in der grössten Verletzlichkeit, in verschiedenen Lebenssituationen, wo man natürlich als junger Pfarrer, gehe ich jetzt mal davon aus, vielleicht auch noch nicht mit allen konfrontiert war. Mittlerweile hat sich das verändert. Verändert das auch Perspektive vom Pfarrer?
Ich musste schon mal als 21-Jähriger jemanden beerdigen, der 19-jährig war. Das war schon mal so, gerade mal der Einstieg ins volle Berufsleben, ein Vikariat. Aber in dem Sinn hat mich das schon immer das Leben durch begleitet. Heute bin ich aber, und das hat sich schon verändert, ich bin, wie soll ich sagen, in einem gewissen Sinn gelassener. In dem Sinn, dass ich weiss, ich kann einen Beitrag leisten, ich kann trösten, aber an sich bin nicht ich, sondern es ist vor allem das Umfeld. Und es sind auch nicht meine Worte, die man sich jetzt wahnsinnig, mir muss ausdenken und so, sondern das, was die Leute spüren wollen, ist, dass man mitfühlt, dass man mitgeht. Und wenn man das kann zum Ausdruck bringen kann, mit Wort und mit Tat und mit der Art, wie man ansteht und mitgeht, dann ist es das, was sie dann brauchen. Und früher habe ich vielleicht ein bisschen stärker mich dann mit dem auseinandergesetzt. Ja, wie sage ich es jetzt und was mache ich jetzt? Und da bin ich gelassener geworden.
Der Umgang mit dem Tod ist auch etwas, wo ja so ein bisschen rein so, wie wir heute leben und unsere Gesellschaftsform ist nicht mehr etwas, wo wir so alltäglich damit konfrontiert werden oder es auch sehen. Als Pfarrer, Sie haben vorhin das Beispiel gesagt, als junger Pfarrer, 19-Jähriger, müssen beerdigen. Heute, kaltlau kann man dem nicht sagen, aber geht man damit um, als es gehört zum Leben und es betrifft einem emotional weniger, wenn man sich viel damit beschäftigen muss.
Ich muss ehrlich sagen, nein, ich bin emotionaler geworden. gelassener heisst nicht, dass ich...
Weil der Tod näher rückt für sich selber.
Nein, weil ich merke, dass der Teil von mir, der von meiner Mutter herkommt, näher am Wasserboot sein, der kommt stärker zur Geltung, wenn er als Junge gekommen ist, weil ich mich dann eben so mit, ich sage jetzt mal, mit Formulierungen und so ein bisschen Distanz behalten habe. Und das habe ich aufgehört, als bin ich näher dran und entsprechend, ja... Muss ich dann manchmal auch während der Abdankung mal tief durchschnaufen und eine kurze Pause einlegen, dass ich nicht gerade losplätschert, oder?
Wir alle stossen und stehen an Grenzen. Manchmal sind es Grenzen von unserer Kraft, manchmal sind es Grenzen von unserem Einfluss und manchmal sind es auch Grenzen von unserem eigenen Herz. Wie gehen Sie heute mit dieser Lebenserfahrung, mit dem Rucksack, auch mit der eigenen, ich sage jetzt mal, Unvollkommenheit um?
auch die nehme ich zum Glück gelassen. Ich weiss.
Hast du früher noch mehr geärgert?
Ich habe mich mehr geärgert über Sachen, die ich vielleicht nicht ganz richtig gemacht habe. Und heute weiss ich, man muss aufpassen, dass es nicht in die Nonchalance abgleitet, oder? Also gleich noch den Antrieb halten, so gut wie überhaupt möglich zu machen, aber so den Perfektionismusanspruch nicht mehr zu haben, weil es auch nicht der ist, der wichtig ist. Weil eben, wenn man dann in den Perfektionismus hineinkommt, dann schafft man wieder eine Distanz zum Gegenüber. Wir sind alle zusammen nicht ganz perfekt und das wird auch das Gegenüber mecken. Das Gegenüber braucht keinen Pfarrer, der perfekt ist. Das Gegenüber braucht einen Pfarrer, der Mensch ist. Und Mensch ist halt nicht vollkommen.
Und die eigenen Fehler zu akzeptieren, fällt Ihnen heute ringer?
Ja, fällt mir ringer. Ich muss sagen, nicht jeden Fehler habe ich gleich gern. Aber das fällt mir schon ringer, ja.
Sie hören jetzt konkret zu Weihnachten. Bei mir zu Gast ist der Pfarrer von Erlenbach, Anders Stockholm. Ein Haufen Menschen empfindet die Zeit, jetzt, wo wir drin leben, so als schnell, beschleunigend, überfrachtet, zunehmend auch als erschöpfend. Was glauben Sie, suchen die Menschen heute nebst Erfolg und Leistung?
Das ist ein Thema, das ich mir gerade mit dem Wechsel ins Pfarramt schon auch überlegt habe. Und ich habe die Idee, dass Menschen wieder verstärkt Spiritualität und Gemeinschaft suchen. Allerdings recht punktuell, weil man eben nicht unbedingt Zeit hat dafür, weil man eingespannt ist in allem Möglichen und sich einspannen lässt in allem Möglichen. Und nichtsdestotrotz, das Grundbedürfnis Spiritualität und Gemeinschaft, das ist etwas, wo wirklich vielleicht wieder mehr an Wert gewinnt, angesichts dessen, dass man so auseinandergerissen wird. Ich glaube, da können Kirchengemeinden verschiedenster Provenienz einen Beitrag leisten dazu und sollten auch leisten. Wir probieren es in Erlenbach auch.
Wieso haben Sie das Gefühl, dass, obwohl die Leute zunehmend, so sagen uns Studien und Umfragen, das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik, mitunter auch in die Institution Kirche verlieren, klingt es gleich immer, wenn sie das Wort Gemeinschaft nennen, klingt es den Kirchen irgendwie gleich, die Gemeinschaft besser herzubringen oder, ja, besser ist viel, oder häufiger noch herzubringen, ja. Wieder, als jetzt zum Beispiel Politik?
Ich denke, die Kirche ist wahrscheinlich weniger in dem Sturm, rein, wo die Politik immer wieder sich drin sieht. Informationsflut, Meinungsflut, bis hin zu gesteuerten Shitstorms, also gesteuert durchaus von anderen Länder oder von Leuten, die etwas unterwandern wollen, Unsicherheiten wollen schüren. Ich glaube, da ist die Politik wesentlich stärker ausgesetzt, wie die Kirche die Kirche wird. Da von diesen Kreisen vielleicht stiefmütterlich behandelt, ich bin froh darum, sollen es auch. Aber mir ist es wichtig, dass man dort nicht ein Gegenpendant, sondern eine Begleitung zu diesen stürmischen Zeiten kann aufbauen als Kirche.
Kann es auch sein, Sie haben vorher das Wort Konsens genommen im Zusammenhang mit der Politik, in der Exekutive. Kann es auch sein, dass die Kirche oder ich sage jetzt mal, so eine religiöse Gemeinschaft auch eine Plattform bieten für den Konsens von Menschen jeglicher Couleur? Also auch politisch jeglicher Couleur. In der Kirche trifft man sich, wo man sich sonst vielleicht nicht treffen würde.
Ja. Das ist durchaus einer der wichtigen Aspekte. Und da ist wieder das, wenn man sich quasi in dem ihnen begegnet. Wir sind Menschen und wir wissen alle zusammen, dass wir nicht vollkommen sind. Und mit unseren eigenen Fehlern begegnen wir uns und müssen den anderen nicht davon überzeugen, dass er Fälscher ist wie ich. Wenn man in dieser Art sich begegnen kann, dann glaube ich, dann ist das sehr befreiend. Und das ist ein Angebot, das Kirchengemeinden verschiedenster Provenienz machen können.
Die Lebensgeschichten, die Sie heute damit zu tun haben als Pfarrer, im Vergleich zu den Lebensgeschichten, die Sie vielleicht auch mit einer grösseren Distanz als Politiker hatten, wenn Sie müssten sagen, es hat gleich ein verbindendes Moment in der Geschichte oder auch in den Sorgen der Menschen. Es wird einfach aus anderen Worten angeschaut oder an Sie hergetragen. Was würden Sie da sagen?
Also es sind schon Existenzfragen natürlich. Einerseits, was ist der richtige Platz für mich in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt? Das ist so sicher mal ein, ich sage jetzt eher am Anfang und so in der Mitte von der Lebenszeit, etwas, wo verbindend ist und wo ein roter Faden und nach hinten raus ist es dann natürlich, ja, und was bleibt, oder? Und was ist es, was wirklich bleibt im Ganzen inne? Was ist Bedeutung? Also so ein die Angst von einem Politiker, von einer Politikerin ist Bedeutungslosigkeit, oder? Und die Angst von uns Menschen ist Aufgabenlosigkeit, Perspektivlosigkeit. Ich denke, dort trifft sich das auch wieder und da immer wieder an Perspektiven zu arbeiten, an dem zu arbeiten, jeden Tag so zu leben, nicht wie wenn es der Letzte, sondern wie wenn es der Erste wäre. Das ist so das Credo, wo ich an den Tag bringen will. Das ist eine andere Einstellung. Und mit der ins Leben hineinzugehen und ins Leben weitergehen, ich glaube, das ist zentral.
Hat sich die Sorge verstärkt mit dieser Schnelllebigkeit, mit dieser Automatisierung, ja, mit dieser ganzen, ich sage jetzt mal, KI-getriebenen Welt. Sie haben gesagt, Bedeutungslosigkeit in der Politik, aber die Angst, keine Aufgaben mehr zu haben, Angst, nicht mehr gebraucht zu werden. Ich sage jetzt mal halt auch, nach einem vielleicht erfolgreichen Arbeitsleben, ist das etwas, das zunimmt? Oder ist das etwas, das eigentlich immer schon die grosse Sorge war?
Es war wahrscheinlich immer schon so eine Sorge. Entsprechende Generationenkonflikte hat es ja immer auch gegeben. Und man hat dann ein Stöckchen gebaut, damit endlich einmal Platz ist für die junge Generation. Oder? Also insofern hat man das immer schon gehabt. Nur der Teil, wo man dann eben älter unterwegs ist, der ist natürlich viel länger geworden wie früher. Oder? Also von einer Lebenserwartung an der ganzen Mal, wo der HV gegründet worden ist, von 72 auf 85, das sind 13 Jahre mehr. Und wenn man eben 65 wird, dann hat man sogar noch die Lebenserwartung von 25 Jahren, also bis fast 90. Und das ist eine völlig andere Zeitspanne, wo man sich damit muss auseinandersetzen. Und zwar nicht erst, wenn man 65 wird, sondern nach Möglichkeit, bevor man 60 wird, schon wissen. Und wie sieht es nachher aus?
Wir haben jetzt so ein bisschen gehabt, ja, was bleibt oder was kommt an einen Politiker her, in welcher Form kommt es an einen Pfarrer her. Ich will noch mal zurückkommen auf uns als Gesellschaft, wie wir uns verändern. Ich habe das vorher schon mal angetönt, sie wird gespaltener, sie wird polarisierter, sie wird härter im Diskurs. Vielleicht weniger in den Kirchen, aber grundsätzlich, wie man miteinander umgeht. Brechen zum Teil Schranken auch weg. Ist das etwas, wo Sie als Politiker natürlich gespürt haben? Mhm. Spürt man das auch als Pfarrer?
Das spürt man schon auch als Pfarrer. Man spürt es an der Kribbeligkeit oder Angespanntheit der Menschen. Ich denke aber immer auch, dass man da auch, da wäre es auch manchmal gut, einfach mal so einfach ein bisschen, ich sage jetzt, den Propeller anzulegen und einfach 2 Meter über sich zu schweben und einmal runterzuschauen und zu sagen, hey, und wie viel von dem, was mich jetzt da so nervt, ist eigentlich wirklich wie ein Problem und nicht eines, das an mich herangetragen wird? Oder wie viel von unseren Nachrichten, und da meine ich jetzt nicht Journalisten, sondern einfach von dem, was uns beschäftigt, ist wirklich etwas, was ich im Alltag erlebe. Und dann muss ich sagen, das ist recht wenig. Wir machen uns ganz viele Sorgen um Sachen, die zwar wichtig sind, aber die uns selber, wo wir selber erstens wahrscheinlich fast keinen Beitrag können leisten dazu, wenn überhaupt, und wo man selber nicht einmal gross etwas gespürt davon. Und dort wieder ein bisschen näher zu sich selber kommen und sagen, hey, piano, piano, wie der Italiener sagt.
Aber jetzt, gerade wenn ich Sie da nachfragen darf, also wenn Sie von Sachen reden, die man selber nicht könnte, einen Beitrag leisten. Also ich sage jetzt mal, ökologische Frage ist, können wir schon einen Beitrag leisten, aber nicht einen, der unmittelbar Auswirkungen zeigt. Migration, soziale Herausforderungen, auch die gesellschaftlichen Veränderungen. Sie tönen jetzt, ja, wir schauen von oben runter und dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Sie tönen jetzt da recht zuversichtlich. Das sind aber alles auch Punkte, wo den Leuten Sorgen und Angst machen kann. Von wo nehmen Sie jetzt die Zuversicht?
Absolut, also das verstehe ich auch total. Aber das, was ich sage, ist, wir haben Negativnachrichten, nehmen wir völlig anders wahr als Positivnachrichten. Und Negativnachrichten, und darum wird das Feld natürlich auch bespielt. Und da meine ich auch von Leuten, die wirklich Unsicherheit schüren wollen, von Mächten, die Unsicherheit schüren wollen. Die gehen genau auf das, auf die Negativnachrichten. Und dann, sie reden alles Mögliche schlecht, wo vielleicht, wenn man dann anschaut, muss man sagen, aber so schlecht ist das nicht. Also Europa wird jetzt schlecht geredet, die Schweiz wird schlecht geredet und so weiter. Und man muss sagen, hey, liebe Leute, schau mal an, es geht uns gut. Natürlich ist das nicht selbstverständlich, dass es uns gut geht. Und natürlich müssen wir uns einsetzen dafür. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass es gut ist, und dass wir an dem weiterarbeiten müssen und nicht, was alles schlecht ist und wir damit aufhören damit. Es ist so ein bisschen, es ist der Mindset von die sagen, oh, jeden Tag so leben, wenn es der letzte ist, also noch das letzte Höckli machen und noch das machen. Nein, wir leben doch den Tag so, wie wenn es der erste wäre. Weil dann fangen wir da immer etwas an, dann schaffen wir da etwas weiter, wo morgen auch noch da sein sollte.
Wo haben wir das verloren? Oder wo ist das verloren gegangen? Die Zuversicht, auch der Mut oder die Ermutigung für so ein Denken?
Also wenn wir jetzt auf die letzten vielleicht auf die letzten 75 Jahre schauen, seit dem Zweiten Weltkrieg, dann muss man sagen, man hat die Aufbauphase gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat auch wieder einen Schub gehabt in der nach der Mitte der 90er Jahre, so bis 2015. Und dann sind natürlich wirtschaftliche Komponenten sicher gekommen. Globalisierung, wo man dort noch als das, die Welt wächst zusammen und das globale Dorf, das ist alles zusammen in Frage gestellt worden. Das sind schon weltgeschichtliche Entwicklungen, die da. Ich glaube, das ist der Teil, die Identitätssuche der Leute. Leute haben, suchen Identität und viele suchen sie in der Abgrenzung. Und wenn so etwas gross und unüberschaubar wird wie die Welt, dann suchen sie in der Abgrenzung von dieser Welt. Und das ist wieder stärker gekommen in den letzten Jahren. So ein bisschen, nein, so nicht, so nicht, so nicht. Ja, und dann bleibt am Schluss nicht wahnsinnig viel. Anstatt zu sagen, hey, ja, ich verstehe mich als Kosmopolit. Und ich habe null Probleme mit. Damit mich als Kosmopolit verstehe, auch in Erlenbach nicht. Auch in einem Kleinen nicht. Also das Kleine und das Grosse zusammenbringen. Und ich glaube, das ist verloren gegangen. Das Kleine und das Grosse zusammenzubringen. Mikro, Makro.
Hat man als Pfarrer ein bisschen Narrenfreiheit?
Das hat man zum Glück, ja.
Mehr als Stadtpräsident. Gar nicht davon aus, oder?
Das darf man so sagen, ja. Und ich habe, das ist noch witzig, dass Sie das sagen, als ich im 91 auf Steyr reingekommen bin, haben sie mich gerade mal gefolgt, um die August-Ansprache zu halten. Und ich habe dann eine Geschichte gemacht, wo ein Narr dann durch Steyr läuft und alles Mögliche anschaut und zur Sprache bringt. Und die Narrenrolle, die darf man durchaus manchmal spielen, ja, als Pfarrer.
Die spielen sie auch? Oder?
Ja, durchaus. Also,
jetzt haben wir erst gerade angefangen. Vielleicht ist die Frage noch ein bisschen zu früh.
Ja, wir können mal alle drei Jahre bellen. Aber das Käppchen würde ich nicht anlegen.
Wir kommen natürlich schon noch jetzt, das schließt das Ganze ein bisschen ab. Das nimmt ganz viele Punkte auch auf zu dem Moment im Jahr, wo viele Menschen verbindet. Auch wo keinen religiösen Hintergrund haben. Warum hat Weihnachten bis heute eine so eine grosse emotionale Kraft?
Ich denke, es ist schon die Sehnsucht der Menschen nach Frieden, nach, wie soll ich sagen, dass Himmel und Erde zusammenwachsen, dass Verbindens kommt, die Hirten auf dem Feld. Viele finden das so ein schönes Bild. Und die Hirten auf dem Feld, das sind die, ja, die Randständigen, die dann ins Zentrum kommen. Also ich sage jetzt mal, dass da die ganzen Grenzen, die wir in den Köpfen haben, fallen. Ich glaube, der Teil, das ist aber allerdings ja gleichzeitig auch Gefahr von der Weihnachten, weil mit dieser Vorstellung geht man dann ins Familienfest rein und erlebt unter Umständen knallhart, oh, hoppla, so harmonisch ist das nicht, wie wir es eigentlich mir vorgestellt haben. Also ist immer zweischneidig und darum plädiere ich für eine realistische Weihnachtsfeier.
Und für Vogelperspektiven?
Durchaus Vogel. Und vielleicht aber, man kann auch auf den Boden liegen und einfach in den Himmel schauen, so wie die Hirten. Das wäre auch eine Variante.
Weihnachten ist ganz viel. Weihnachten ist ein Fest, Weihnachten ist Tradition, ein kultureller Ankerpunkt. Was bedeutet Weihnachten für Sie ganz persönlich?
Das Jahr ist es eine intensive Zeit, in der ich viel arbeiten und machen darf. Aber für mich ist es vor allem schon die Zeit, in der man zusammenkommt. Familien sagen, weil wir sind ja in verschiedensten Zusammenhängen unterwegs miteinander. Es ist auch die Zeit zwischen den Jahren, also wo man zur Ruhe kommt. Ich tue gerne dann so ein bisschen nochmal spüren, ja, und wie ist es mit den Wurzeln, wie stehe ich, wo anwächst es, so ein bisschen grundsätzliche Fragen stellen, Revue passieren lassen, mal über die Bücher gehen, das gehört für mich auch dazu. Es ist eine besinnliche, ruhige Zeit für mich und eine, wo ich gerne auch mal die Beine hochlagern will.
Bei Hochlager ist ein gutes Stichwort. Also das heisst, ich habe jetzt so gesagt, Hochsaison für den Pfarrer, weil nie gehen so viele Leute in die Kirche wie an Weihnachten.
Konfirmation noch.
Oder vielleicht Konfirmation noch, ja, da muss man noch eher gehen. In der Weihnachten geht man noch freiwilliger. Oder viel. Bleibt dann Zeit für persönlich Weihnachten auch zu begehen?
Ja.
Oder feiern dir vor oder nach?
Also am 24. feiern wir voran noch mit Sohn und Enkel. Das ist am 24. bevor es dann in den Abendgottesdienst gegangen ist. Und am 26. treffe ich einen Familienteil. Und ja, so geht das einfach über die Weihnachtszeit hin.
Trotzdem arbeiten.
Ja, genau.
Wieso? Zu den Weihnachten gehört für ganzen Haufen die Weihnachtsgeschichte. Auch in einer ganz traditionellen Form immer wieder erzählt. Auch eben Leute, die sonst eigentlich mit der Kirche oder nicht viele Kirche gehen, vielleicht nur an Weihnachten und an Ostern oder bei der Konfirmation. Warum macht die Weihnachtsgeschichte, die scheint ja fast so ein bisschen losgelöst von der Religion, eine Tradition auch zu sein? Und man vergisst ein bisschen den religiösen Aspekt dahinter. Warum ist das so wichtig?
Also der Teil von Harmonie, es ist schon, also es kommt ja immer ein bisschen darauf an, welche Geschichte das man nimmt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die nimmt von Maria und Josef unterwegs suchen dann Herbergen und finden keine, dann ist das so, ja, das ist etwas, wo man sich durchaus kann identifizieren damit. Das ist nicht so abgehoben. Das ist eben der schöne Teil an der Weihnachtsgeschichte, dass sie sehr nöch ist bei realen Menschen, bei Sorgen und Nöten, die man in der Realität auch haben kann. Und ich glaube, das macht es aus, die Nähe zu den Menschen. Und dann aber gleich dann plötzlich der Engel, der sagt, so, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Ich glaube, Detail, das Verbindende, das Zusammenkommen, das Zusammenwachsen. In dem Augenblick, ich glaube, das ist etwas, wo die Menschen im Tiefen hinein, ob sie mehr oder weniger gläubig sind, auch einfach die Verwurzelung suchen.
Wir sind am Schluss. Sie haben das vorher gesagt, das ist auch immer eine Zeit vom Wandel. Ein Jahr geht zu Ende, ein neues fängt an. Wenn wir jetzt 10 Jahre vorausdenken, Sie haben gesagt, es ist noch nicht gesagt, ob das meine letzte Station hier in dem Erlenbach ist. Welche Rolle wünschen Sie sich, vielleicht zuerst, bevor wir auf Sie persönlich kommen, für die Kirche in der modernen Schweiz, wenn Sie die nächsten 10 Jahre vorausschauen?
Dass sie so ein Gemeinschaftsort ist, bleibt, wird, je nachdem, wie es gerade am eigenen Ort steht, dass sie zusammenführt. Nicht im Sinn von Führen vorausgehen, sondern dass sie Möglichkeiten schafft, wo man zusammenkommen kann, über alle Grenzen hinweg. Das ist mir wichtig, dass sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen tut, nicht auseinander dividiert. Und all die gemeinschaftlichen Erlebnisse, die möglich sind in den Kirchen, eben auch zelebriert. Durchaus auch ein bisschen mit Freude zelebriert. Und da wären wir dann beim Nietzsche ein bisschen mehr lächeln und ein bisschen fröhlicher sollten wir die Christen aussehen, das hat er gesagt. Und dem kann ich nur beipflichten. Also ja, mit Fröhlichkeit und mit einem positiven Zukunftsbild auch drin hineingehen, auch wenn wir wissen, dass es ganz viele Wolken am Horizont hat.
Und mitten drin an der Stockholm. In 10 Jahren.
Also jede Welt hat irgendwo eine Mitte. Ob ich dir dann bin in meiner Welt, das weiß ich noch nicht. Ich freue mich jetzt an die Familien und an unsere vielleicht ersten Enkelin. Und das ist schon sehr viel wert.
Danke vielmals, haben Sie sich Zeit genommen, trotz dieser hektischen Weihnachtszeit.
Danke auch vielmals.
Philosophische Gedanken zum sozialen Zusammenhalt bis hin zu kulturellen Traditionen wie Weihnachten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit dem Anders Stockholm. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin besinnliche und erholsame Festtage und auch ein bisschen Zeit und Raum für Reflexion. Ich sehe Sie in einer Woche wieder. Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.